Ja, guten Morgen auch von mir und herzlich willkommen auch zum Gottesdienst. Schön, dass wir uns so versammeln dürfen heute an diesem schönen Sonntag. Und wir haben ja Vorweihnachtszeit und da dachte ich, ist vielleicht eine gute Idee, über das Thema Heiligung nochmal nachzudenken. Ja. Wir hatten das ja vor einiger Zeit im Männerfrühstück schon mal zum Thema gemacht, der Axel und ich, und da war die erste Reaktion, oh je, da geht es also um unsere Heiligung, um deine und meine Heiligung, und der Gedanke, so ein wirklich makelloses Leben führen zu wollen, ein Leben, das Gott wirklich in allem gefällt, das bereitet wohl einigen von uns schon gewisse Sorgen. Wir befürchten, dass wir den eigenen Ansprüchen, aber vor allem dem Anspruch Gottes dabei nicht gerecht werden könnten. So steht es doch auch im 2. Korinther 7, Vers 1. Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Wir sollen, ja besser gesagt, wir wollen uns reinigen und damit unsere Heiligung vollenden. Doch es ist, wie schon gesagt, nicht so ganz einfach. Wenn ich da allein auf mein Leben schaue, dann frage ich mich schon, ob diese Reinigung wirklich vollkommen gelingt und ob ich da immer auf dem richtigen Weg bin, ob mein Wollen, mein Einsatz, ob meine Hingabe überhaupt ausreicht, um diese Heiligung zu schaffen, dass ich einmal als lebendiges und heiliges Opfer vor Gott dastehen kann. Und vielleicht kennt ihr diese Sorge ja auch in irgendeiner Weise. Und darum wollen wir heute Morgen mal darüber nachdenken, was Gottes Wort zu diesem Thema zu sagen hat und welche Hilfen er uns da anbietet. Zu Beginn steht jedoch die Frage, was bedeutet denn nun eigentlich Heiligkeit? Die Bibel sagt, Gott ist der allmächtige Schöpfer unseres ganzen Universums. Er ist wirklich der Einzige, der die Kraft dazu hat, eine Welt voller Schönheit und Leben zu schaffen. Und genau das macht Gott einzigartig, und das ist auch der Begriff heilig. Ich will das mal mit der Sonne vergleichen. Auch sie ist einzigartig in unserem Sonnensystem. Mit ihrem Licht und ihrer wohligen Wärme ist sie die Quelle all unseres Lebens hier auf der Erde. Aber je näher man dieser Sonne kommt, umso heißer und so gefährlicher wird es. Verstehen wir, dieselbe Kraft, die uns ja das Leben erst ermöglicht, die uns so gut tut und die wir so gerne haben und wohltuend ist, dieselbe Kraft kann auch gefährlich sein. Und das Gleiche gilt auch für Gottes Heiligkeit. Denn wenn du unrein bist, dann ist die Nähe Gottes für dich gefährlich. Nicht, weil diese Nähe schlecht wäre, sondern weil sie so unglaublich gut ist. Und das erfahren wir schon bei Mose. Als er Gott im brennenden Dornbusch begegnet, sagt der Herr zu ihm, wörtlich in 2. Mose 3, Vers 5, tritt nicht näher heran. Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Wir sehen, dort, wo Gott ist, ist alles heilig, auch der Boden, auf dem er steht. Und darum sagt der Herr zu Mose, tritt nicht näher heran. Und dieser Abstand, der gilt auch für das Allerheiligste in der Stiftshütte und dann auch im Tempel. Auch Gottes Volk durfte dort nicht hinein, zu gefährlich war die Nähe, zu groß seine Heiligkeit. Die Lösung für dieses Problem war damals und ist heute, die Menschen, wir alle müssen rein werden. Wir müssen rein werden, um die Nähe Gottes ertragen zu können. Und genau das hat der Jesus uns ermöglicht. Wer also an sein Werk glaubt, ihm nachfolgt, der wird von der Sünde gereinigt. Wenn wir also durch Bekehrung und Wiedergeburt, durch die Gnade Gottes ganz persönlich in Anspruch nehmen und durch das schmale Tor hindurchgehen, wie wir es letzten Sonntag gehört haben, dann sind wir gereinigt und gesegnet. Dann sind wir abgesondert von Gott und in Christus geheiligt. Das sagt uns Kolosser 1 in den Versen 21 und 22. Kolosser 1, 21, 22, auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch, und jetzt kommt's, heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Durch Christi Tod sind wir jetzt heilig, tadellos und unverklagbar vor Gott. Das ist unser Zustand. Das ist die Tatsache. Wir sind heilig. Das ist eigentlich ganz toll. Da könnten wir jetzt die Füße hochlegen, vielleicht auch ein Bierchen aufmachen und jeden Tag die Heiligung genießen, oder? Sicher nicht. Warum nicht? Wir müssen den Kontext beachten. Es gibt nämlich weitere Stellen zu diesem Thema und die wollen wir heute auch zum Teil noch anschauen. So lesen wir jetzt mal unseren heutigen Text und zwar von Beginn an, von 2. Korinther 6, Vers 14 bis Kapitel 7, Vers 1. Das haben wir schon gerade vorgehört. Also 2. Korinther 6, Vers 14. Dort heißt es, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial, also Satan, überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Wir sehen, all das passt nicht zu uns, denn, so geht es weiter, denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und so will ich euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und dann kommt eben das Kapitel 7, Vers 1. Weil wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. So, und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo wir unsere Sorgen haben. Natürlich wollen wir uns fernhalten vom Joch der Sünde, so wie es hier gesagt wird. Dieses Wollen würde ich jedem von uns mal unterstellen. Und dieses Wollen ist auch ganz enorm wichtig, weil das Wollen ist die Voraussetzung, ist unser Beitrag, dass die Heiligung überhaupt gelingen kann. Denn ohne unser Wollen geht es nicht. Wir wollen uns also reinigen und damit von Kindern zu Erwachsenen, Söhnen und Töchtern werden, so wie es in diesem Text heißt. Und damit unsere Heiligung letztlich vollenden. Aber wie sieht das in der Praxis aus? Lass mich das mit einem Gedanken beantworten, den Paulus einmal an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Wir lesen davon in 2. Korinther 3, in den Versen 1 bis 6. 2. Korinther 3, 1 bis 6. Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen? Brauchen wir etwa, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Unser Brief seid ihr selbst, in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott, nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig wären, so dass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu dienen des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Hier finden wir also die Lösung für unser Problem, für unsere Sorgen. Denn wenn wir hier genau darauf achten, dann spüren wir schon etwas von dem Hauch Gottes, von dem Geist Gottes, der dann der Rückenwind auch für unsere Heiligung wird. Aber lasst uns das mal der Reihe nach anschauen. Paulus wurde in Korinth von falschen Lehrern heftig angegriffen, die auch seine Kompetenz in Frage stellten. Aber anstatt sich wortgewaltig zu verteidigen oder gar dieses Referenzschreiben vorzulegen, sagt er im Vers 2, unser Empfehlungsschreiben, unser Brief seid ihr. Und letztlich sagt Paulus das auch zu uns allen hier. Du, ich, wir alle sind so ein Brief Christi. Das ist ja auch wunderbar und schön, aber was steht denn drin in diesem Brief, den dann jedermann lesen kann? Um das zu beantworten, schauen wir zunächst einmal auf das kleine Wörtchen seid. Ihr seid ein Brief. Das ist so wie in der Bergpredigt, wo es heißt, ihr seid das Salz der Erde oder ihr seid das Licht der Welt. Wenn Paulus ihr sagt, ihr seid ein Brief Christi, dann ist es also kein Wunsch oder auch kein Befehl von ihm, sondern dann ist es die Feststellung einer Tatsache, auch ich bin so ein Brief. Doch dann muss ich mich fragen, reicht es dann, wenn ich mich Christ nenne? Reicht es, wenn ich den Namen Jesus Christus im Mund führe, wenn ich eine Versammlung besuche? Oder reicht es da schon, wenn ich einen Fisch am Auto habe? Wenn Paulus sagt, ihr seid ein Brief Christi, dann müssen wir uns fragen, lesen die Menschen aus unserer Lebensführung, aus der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, was der Herr Jesus ist und was ihn ausmacht? Erkennen Sie die Reinheit Gottes an uns? Nochmal die Frage, was steht in diesem Brief, der nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes geschrieben ist? Bevor wir antworten, müssen wir nochmals genauer hinschauen, denn Paulus schreibt hier nicht, du bist ein Brief, sondern ihr seid dieser Brief. Es ist also nicht nur der Einzelne gemeint, sondern wir alle als Gemeinschaft, als Gemeinde zusammen. Denn in unserem Verhalten soll die Welt etwas vom Leben Gottes erkennen. Um das jetzt genauer anzuschauen, wollen wir uns mal mit drei Punkten näher beschäftigen. Erstens, der Brief existiert bereits, er ist geschrieben. Zweitens, er ist ziemlich unleserlich. Und drittens, der Heilige Geist erst macht diesen Brief leserlich. Er wird, wenn man so will, zum Rückenwind für unsere Heiligung. Der erste Punkt, der Brief ist schon geschrieben, er existiert. Und dabei ist interessant, dass Paulus sich hier an die Gemeinde in Korinth wendet, die ja dafür bekannt ist, unvollkommen und fehlerhaft zu sein. In Korinth gab es Spaltungen, Streit, Uneinigkeit, soziale Spannungen und vieles mehr. Und irgendwie passt das ganz sicherlich auch hier zu uns. Auch wir sind nicht vollkommen. Und das sollten wir auch nicht einfach so übergehen, sondern wir sollten dem Geist Gottes das Feld hier in unserer Gemeinde überlassen. Wir sollten ihm die Tür für unser Herzen ganz weit aufmachen, dass sein Geist hineinbläst und so zum Rückenwind auch für unsere Heiligung wird. Schließlich ist er ganz allein in der Lage, die Kreuzigung und die Auferstehung des Herrn Jesus so fest in uns einzuprägen, dass dein und mein Herz davon überläuft, dass diese Liebe dann zum Antrieb für all das wird, was wir in unserem Glaubensleben tun. Denn Liebe und Nähe zum Herrn macht uns alle auch zu einem Brief, den Gott durch uns schreibt, nicht mit Tinte, sondern mit der Feder des Geistes Gottes und nicht auf steinerne Gesetzestafeln des Alten Testaments, sondern auf fleischerne Tafeln unserer Herzen. Das ist irgendwie schon sehr schön und wunderbar. Wir alle, jeder von uns trägt die Handschrift Gottes in seinem Herzen. Und dennoch tragen wir auch Verantwortung dafür, was die Welt in uns liest. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Dieser Brief ist ziemlich unleserlich. Und daher sollten wir uns fragen, was liest man aus uns und was liest man auch aus unserer Gemeinde? Liest man dort wirklich Vergebung der Schuld und neues Leben? sind wir als Haushalter Gottes und Diener Gottes zu erkennen? Können wir auch selbst in Bedrängnis und Not langmütig und fürsorglich bleiben? Oder anders gefragt, liest man aus uns in allem, was wir tun, die Einladung zu einem Leben mit dem Herrn Jesus? Wenn ich da allein auf mich schaue, dann lautet die Antwort wohl eher nein. Und dennoch steht Paulus an meiner, an eurer Seite. Er sagt, nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig werden, sondern so, dass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Damit ist es eindeutig, wir selbst sind ein unleserlicher Brief. Vieles ist befleckt, so manches verschwommen, gar verschmiert. Und wenn wir jetzt den Einwand bringen, dass wir vielleicht doch einiges vorzuweisen hätten, dass wir aus eigener Kraft schon geschaffen hätten, dann sollten wir dabei nicht zu schnell sein. Denn gerade unsere Frömmigkeit und vor allem das, was wir uns darauf einbilden, das könnte uns ganz schnell den Pharisäern ähnlich werden lassen, die mit breiter Brust und erhobenen Armen vor Gott stehen und ihre Leistungen aufzählten. Nicht unser Stolz, sondern unsere Demut und Dankbarkeit ist gefragt, denn es gibt wirklich nichts, was wir aus eigener Kraft tun könnten. Und ich denke, hier müssten wir die Spannung, die da aus dieser Situation entsteht, einfach mal aushalten, denn zum einen behindern wir Gottes Wirken oft nach Kräften, indem wir in alten Gewohnheiten verharren und auf unsere eigene Kraft vertrauen oder indem wir mit Uneinigkeit oder gar Streit genau die Einheit blockieren, die Gott uns eigentlich schenken möchte. Und zum anderen aber setzt sich Gottes Geist dann doch immer wieder bei uns durch. Zum Glück, könnte man sagen. Er überführt unser Gewissen, er deckt Sünde und Schuld in unserem Leben auf, er bewirkt sogar Versöhnungsbereitschaft, dort wo wir es nicht schaffen. Er macht uns demütig und gleichzeitig auch froh. Wenn man es auf den Punkt bringen will, diesen Brief schreiben nicht wir selbst, sondern diesen Brief schreibt Gott. Und sein Geist ist es, der uns hilft, diesen Brief dann auch leserlich zu machen. Und damit sind wir am dritten Punkt, dem Rückenwind für unsere Heiligung. Nicht wir, nicht unser Bemühen, nicht unsere Frömmigkeit sind also ausschlaggebend, sondern der Heilige Geist. Er sorgt für Klarheit in unserem Glauben. Und wer jetzt fragt, ist das wirklich so und was genau bewirkt denn der Heilige Geist ganz konkret bei mir, dann möchte ich fragen, was wäre denn eigentlich, wenn wir den Heiligen Geist nicht als unseren Rückenwind hätten? Um das zu beantworten, will ich aus der Fülle von Hinweisen, die wir in Gottes Wort zum Thema Heiligen Geist finden, einmal 6 Verse herausgreifen. Erstens, ohne seinen Geist würden wir Gottes Wort überhaupt nicht verstehen. Mehr noch, wir könnten Wahrheit und Irrtum überhaupt nicht voneinander unterscheiden. Das sehen wir an der Welt, die jedem Irrtum hinterherläuft. Die Wahrheit zu erkennen, das ist nicht selbstverständlich. Das ist auch eine große Gnade, die nur uns wiedergeborenen Christen vorbehalten ist. Schlagen wir doch zu einmal Johannes 16, die Verse 12 bis 13 auf. Denn dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, Johannes 16, Vers 12 und 13, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nichts aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er verkündigen. Das zeigt, wenn wir durch den Geist die ganze Fülle der Wahrheit in der Bibel erkennen und auch begreifen können, dann können wir überhaupt nicht anders, als die Liebe Jesu Christi in uns aufzunehmen und ihn auch in Liebe anzubeten und ihn durch unseren Glauben jeden Tag neu zu ehren und zu preisen. Als zweites lesen wir Römer 8, die Verse 15 bis 16. Im Römerbrief kommen jetzt noch mehrere Stellen. Römer 8, 15 bis 16. Dort sagt Paulus zur Gemeinde in Rom, Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, so dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Gottes Geist also bezeugt unserem Geist, dass wir zur Familie Gottes gehören, dass wir seine Kinder sind. Mit dem, was wir tun, beweisen wir das dann auch nach außen, beweisen wir das der Welt, die sehr genau auf uns schaut. Und das zeigt, welche große Verantwortung auch für mich persönlich darin enthalten ist, ein Kind Gottes zu sein. Drittens, ohne den Geist hätten wir keinen Gegenpol zu unserem sündigen Fleisch. Römer 8, Vers 13. Denn wenn ihr gemäß des Fleisches lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Wir sind also nicht mehr vollkommen abhängig von unserem sündigen Fleisch. Denn der Geist Gottes hilft uns, die Handlungen des Fleisches immer mehr zurückzudrängen, sie sogar zu töten. Sein Geist macht uns also frei von der Macht der Sünde. Der vierte Punkt. Ohne den Geist Gottes würde unserem Glauben jede Kraft fehlen. Nur durch ihn haben wir letztlich Zugang zum Vater und haben wir die Kraft auch zu widerstehen. So lesen wir das in Römer 8, Vers 26. Ebenso kommt auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe, indem wir wissen, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein in unaussprechlichen Seufzern. Ja, wenn unser Herz einmal zu beladen ist, dass wir die rechte Worte finden können, und selbst wenn wir stumm beten, ein Gebet ohne Worte beten, dann trägt der Geist unsere unausgesprochenen Wünsche an Gottes Ohr. Und fünftens stellt sich die Frage, würde unsere Anbetung denn Gott überhaupt gefallen, ohne den Geist? Schließlich steht in Johannes 4, Vers 24, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Aber nur wiedergeborene Christen, die auch den Geist Gottes besitzen, können also solche Anbeter sein, wie Gott sie sucht. Wir sind also vollkommen von der Gnade Gottes abhängig, das gilt sogar für unser Gebet. Und sechstens schließlich, wie wäre es mit unserem Blick auf das himmlische Ziel? Könnten wir den Blickkontakt dorthin überhaupt halten im Alltag, ohne das Verlangen, das uns der Heilige Geist immer wieder schenkt? Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer da hört, der spreche, komm. Und wen da dürste, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Dieser Vers zeigt in die Zukunft voraus, in die Ewigkeit im Himmel. Der Geist, der seit Pfingsten in uns ist und die Braut, also wir, die Gemeinde, rufen dann zusammen, gemeinsam, lautstark, komm. Schließlich sehnen wir uns alle danach, dass der Jesus kommt und uns zu sich in den Himmel holt. Doch bis dahin haben wir auch die Aufgabe, im Glauben zu wachsen. Und das ist wirklich schön dabei, dass Gott uns hilft. Aber dann beschleicht mich doch immer wieder ein unangenehmes Gefühl, denn weder mein Fleisch noch meine Gedanken sind wirklich vollkommen unbefleckt. Und nicht immer ist die Liebe zum Herrn Jesus das einzige Motiv für mein Denken und mein Tun. Und nicht immer wachse ich in allen Stücken zu Christus hin. Und genau mit dieser Sorge wollen wir uns noch einmal kurz beschäftigen. Denn wenn der Prozess unserer Heiligung einmal ins Stocken gerät, wenn alte Verhaltensmuster nicht überwunden werden können, dann werde ich persönlich oft traurig und mutlos und hase dann mit meinem doch viel zu kleinen Glauben. Und an dieser Stelle frage ich mich, warum wirken die Segnungen Gottes denn nun nicht bei mir? Warum oder was muss ich tun, damit Gottes Geist dann auch bei mir wirken kann? Und dazu gibt es einen sehr, sehr ermutigenden Vers in Matthäus 11, in den Versen 28 bis 30. Dort bietet uns der Herr Jesus nämlich eine Lösung an und sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das sind wirklich sehr, sehr ermutigende Verse, über die wir jetzt mal nachdenken wollen. Denn der Herr ruft hier Menschen, die mühselig und beladen sind. Zunächst fragen wir uns, sind das nur Menschen, die Hunger und Not leiden, die verfolgt und getötet werden? Oder sind das vielleicht gar nur die Menschen, die noch nicht bekehrt sind? Aber hier steht doch eindeutig alle. Alle, die mühselig und beladen sind, sollen zum Herrn Jesus kommen. Und wenn er sagt alle, dann meint er auch alle, dann meint er auch dich und mich. Der Jesus will uns allen hier auch unsere Sorge um unsere Heiligung nehmen. Er will uns erquicken und uns seine Ruhe schenken. Und der Herr sagt er zu uns: Nehmt auf euch mein Joch. Fragt ihr euch jetzt nicht auch, wie sollen wir denn zur Ruhe kommen und gar Freude finden, wenn uns eine zusätzliche Last auf die Schultern gelegt wird? Die Antwort: Es ist ein Doppeljoch, das der Herr Jesus uns hier anbietet. So ein Joch kann man sich vorstellen wie ein großer Balken, an dem zwei große Zugtiere gemeinsam eine schwere Last ziehen können. Für uns ist das eine Lebens- und Dienstgemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Das ist eine ganz intime Vertrautheit, eine vollkommene Nähe, in der wir ganz viel von ihm lernen können. Und bemerkenswert ist auch, was wir von ihm lernen sollen. Jesus sagt nämlich: Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das scheint ihm also ganz besonders wichtig. Denn nur wenn wir uns unter seine gewaltige Hand demütigen, kann er auch in uns hineinschreiben und uns damit verändern. Ohne das Joch, ohne die Nähe zum Herrn Jesus würden wir nicht geduldiger, würden wir nicht abhängiger, nicht widerstandsfähiger werden in unserem Glauben. Und ohne seine Nähe fehlte uns in der Not sogar die Kraft, um zu beten. Weil er also die Last mit uns trägt, wird sie für uns leicht. Und so kann selbst ein Joch, das schwer und unbequem ist, beleben und erquicken. Aber bedeutet das dann auch, dass wir in unserem Leben keine Not, keine Mühsal mehr ertragen müssten? Ich denke nicht, das ist hier nicht gemeint, sondern das Joch des Herrn ist deshalb leicht, weil es uns eine dreifache Hilfe sein soll. Erstens, es soll uns erquicken, also beleben, erfrischen, stärken, neue Kraft geben. Zweitens, im Joch ganz dicht beim Herrn Jesus sollen wir Sanftmut und Demut lernen. Eine Sanftmut, die für uns als Gemeinde ganz wichtig ist, weil nur mit Sanftmut auch ein friedvolles Miteinander möglich ist. Die Demut wiederum nützt jedem Einzelnen. Sie hilft dir und mir, den Herrn zu ehren, um damit einmal Reichtum, Ehre und ewiges Leben zu bekommen. Und drittens, im Joch mit dem Herrn Jesus können wir dann auch dauerhafte Ruhe und Frieden finden. Und das ist genau die gleiche Ruhe, die Jesus einmal auf dem stürmischen See auf dem Schiff hat schlafen lassen. Eine Ruhe, die viel größer ist als das, was die Welt kennt. Eine Ruhe, die uns möglich wird, auch mitten in Sorgen und Not und Anfechtung. Und dann sagt Christus nicht nur kommt, sondern er sagt kommt zu mir. Das macht deutlich, der Gegenstand unseres Glaubens sind nicht irgendwelche Rituale, ist auch nicht die Gemeinde und schon gar nicht irgendwelche tollen Prediger im Internet, sondern unser Glaube gründet einzig und allein auf der Person des Herrn Jesus Christus. Nur wer in ihm bleibt, wird auch Frucht bringen. Und genau dafür ist das Joch gedacht. Und wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir auch zwei Arten von Frucht, nämlich eine äußere und eine innere Frucht. Die Früchte, die man von außen sehen kann, die machen uns genau zu dem Brief, der dann ein leuchtendes Zeugnis für diese Welt sein soll. Ein Brief, der die Menschen dazu einlädt, den Weg zum ewigen Leben zu gehen, der den Menschen aber auch hilft, im Glauben zu wachsen. Die inneren Früchte sind die Früchte für unsere Seele. Denn in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus finden wir neben Liebe und Freude natürlich auch seine Ruhe und seinen Frieden. Und das ist eine Ruhe und ein Frieden, von dem die Welt keine Ahnung hat. Hier ist nämlich die Ruhe Christi gemeint, die uns wirklich in jeder Situation, egal was auch geschieht, erreichen kann. Die uns mitten im Sturm dieser Tage die Angst nehmen kann, die uns trotz Krieg und Inflation wirklich tiefen Frieden schenken kann. Und dann ganz eng an der Seite mit Herrn Jesus verschwindet letztlich dann auch unsere Sorge, dass wir ihm in unserem Leben nicht gerecht werden könnten. Und wenn wir so weit sind, dann sind wir endlich frei von Leistungszwängen, auch frei von der Meinung und vom Lob anderer. Und das macht uns dann auch wirklich frei zum Dienst für den Herrn und zu einem Leben, das Gott rundherum gefällt. Wie aber geschieht das? Wie können wir Jesus im praktischen Leben so nahe sein? Ich denke, dazu muss sich unser Bewusstsein verändern. Wir müssen nämlich vom Knecht zum Freund Gottes werden. Jakobus wird in Kapitel 1, Vers 1 als Knecht Gottes unseres Herrn Jesus Christus bezeichnet. Abraham dagegen, den sehen wir als Freund Gottes. In Jakobus 2, Vers 23 steht: Und die Schrift wurde erfüllt, die sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Der Unterschied? Mit einem Knecht bespricht Gott die Arbeit, also das, was zu tun ist. Einem Freund aber wie Abraham oder Noah offenbart der Herr, was sein Herz bewegt und er bespricht mit ihm seine Gedanken und seine Pläne. Um vom Knecht zum Freund Gottes zu werden, brauchen wir die richtige Herzenshaltung, die aber nur in seiner Nähe entstehen und heranwachsen kann. Und genau deshalb ist das Joch so wichtig, das der Herr Jesus uns hier anbietet. Denn nur in der ganz festen und intensiv gelebten Beziehung und Gemeinschaft mit Christus können wir erfahren, was im Herz Gottes ist. Können wir ahnen, wie groß seine Liebe zu uns sein muss, wie herrlich seine Güte ist, wie wunderbar die Zukunft ist, die auf uns wartet. Oder anders gesagt, im Joch mit dem Herrn Jesus haben wir genau die Nähe zum Herrn, die nötig ist, um die ganze Wahrheit zu erkennen. Und natürlich brauchen wir dazu auch Hilfsmittel, die kennen wir alle, die Bibel, über die wir nachsinnen, Tag und Nacht. Die Gemeinschaft mit gläubigen Geschwistern für Bekenntnis, Ermahnung, Ermutigung. Die Gemeinde mit Brotbrechen und Gottesdienst und nicht zuletzt natürlich unser Gebet, unser intensives Gespräch mit Gott. Kolosser 2, Vers 9 sagt dann noch, in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Das bedeutet, je mehr wir in diese Fülle Jesu Christi eintauchen, umso mehr werden wir dann auch sein wie er. Ist uns das so bewusst? Wenn wir in Christus sind, dann stehen wir vor Gott nicht mit unseren eigenen Leistungen, sondern in der Vollkommenheit Christi. Und genau deshalb kann Gott uns auch dann gebrauchen, wenn unsere Heiligung noch nicht vollendet ist. Gott sucht nicht Menschen, die perfekt sind, sondern er sucht solche, die sich immer wieder auf den Weg mit ihm einlassen. Und liebe Geschwister, ich denke, das können wir heute Morgen vielleicht auch mit nach Hause nehmen. Wenn der Herr Jesus uns sein Joch anbietet, dann geht es nicht um eine zusätzliche Last, sondern dann ist das ein Beweis seiner Treue. Eine Treue, die auch dann gilt, wenn wir straucheln, wenn unsere Heiligung nicht gelingen mag. In seinem Joch hält er schließlich die ganze Fülle der Gnade Gottes für uns bereit. Lasst uns also nicht zögern, sondern dieses Joch annehmen und unseren Weg Seite an Seite mit dem Herrn Jesus gehen. Denn dann trägt er die Last mit und all unsere Mühen werden so ganz leicht und letztlich zu einem großen Gewinn. Hab Dank, Herr, für diese herrliche Gnade. Ich möchte noch beten. Lieber himmlischer Vater, geliebter Herr Jesus, wir danken für dein großartiges Wort, indem du uns die ganze Wahrheit offenbart hast und indem du uns zeigst, dass die Nähe zu dir die Lösung für all unsere Probleme und all unsere Sorgen ist. Wenn wir das erkennen und dann unsere Herzen öffnen, wirst du in uns hineinschreiben und damit unser Wesen nachhaltig verändern. Im Joch mit dir wird uns jede Last leicht, und wir finden in der Bedrängnis dieser Tage deinen Frieden und auch deine Freude. Gepriesen sei deine Liebe und Gnade, Herr. Amen.